Tunlichthelden, der Feuerwehr-Podcast.
Diese Folge wird präsentiert von der Retter in Wels. Österreichs Leitmesse für alle Einsatzorganisationen. Im September 2025 erstmals auch mit der Fachtagung. Katastrophenforschung trifft Einsatzpraxis. Mit vielen spannenden Einblicken in die Welt der Drohnen und Robotik. Alle Infos unter www.rettermesse.at.
Servus, hallo und herzlich willkommen. Ich bin Marcel Kilic und das ist ein Best-of-Special. Das sind die spannendsten Gespräche im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden 2024. Ihr findet alle Folgen des Jahres natürlich zum Nachhören in allen Podcast-Apps und auch im Webplayer auf blaulichthelden.at, auch mit Bildern zu den Einsätzen. Und viele Highlights seht ihr auch auf unseren Social-Media-Kanälen, auf Facebook, auf Instagram und auch auf TikTok. Mit spannenden Interview-Highlights, auch mit Videomaterial und coolen Infografiken. Wir haben heute einiges vor, darum springen wir auch gleich hinein in einen der allerersten Brandeinsätze des Jahres. Es ist die Silvesternacht, die ersten frühen Morgenstunden im neuen Jahr, 1. Jänner. In vielen Orten in Österreich wird immer noch gefeiert, so auch in Graz, in der Innenstadt, in einer Bar. Aber dann bricht plötzlich ein Feuer aus. Brandoberkommissär Andreas Schmuck ist mit der Grazer Berufsfeuerwehr auf Anfahrt.
Notrufer haben dann bereits gemeldet, dass sich noch Personen im Lokal aufhalten sollen. Und ja, teilweise haben wir dann auch schon die Info bekommen, dass wirklich nur mehr Notrufe eingehen, wo panisches Geschrei wahrnehmbar ist, was gar nicht mehr konkret zuzuordnen ist. Da merkt man dann schon, also auf der Anfahrt selber, man geht im Kopf nochmal alles durch, man merkt, die Einsatzfahrzeuge, die eigentlich eh schon geschwindigkeitsmäßig ziemlich am Limit sind, werden dann bei so einer Meldung noch einmal schneller. Und ja, beim Eintreffen dann, also wir mit dem Kommandofahrzeug, das erste eintreffende Fahrzeug, haben wir ein bisschen abseits natürlich uns positioniert. Ich habe dann beim Aussteigen schon im Augenwinkel, also diesen Eingangsbereich gesehen mit einem relativ intensiven Flammenschlag aus dem Zugangsbereich. Die ersten drei Personen sind relativ nahe beim Eingangsbereich vorgefunden worden. Und wie gesagt, also wie die erste Person quasi aufgefunden worden ist, natürlich der Artenschutztrupp hat die mittels Kreisschreitung umgehend Richtung Eingang gebracht. Dort haben schon weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr, auch der Polizei gewartet. Der Rettungsdienst war zu diesem Zeitpunkt auch schon vor Ort und war vorbereitet, haben die Person übernommen. Es hat eine Erstsichtung gegeben und unser Artenschutztrupp ist wieder die wenigen Schritte nach vorgegangen und hat dort die zweite Person gefunden. Mhm. Also die ersten drei waren da relativ nahe im Eingangsbereich. Der zweite Artenschutztrupp war dann auch bereits im Objekt. Selbe Situation, null Sicht, auch im hinteren Lokalbereich. Die haben sich dort auch mittels Wärmebildkamera vorgetastet. Auf was reagiert man mit der Wärmebildkamera? Natürlich einmal auf den Brandherd. Die sind dann auch in diese Richtung, in so einem Gewölbeschiff, wie das dort ausgeführt ist. Also das sind so drei so Gewölbe, wie ich mir das Lokal im Nachhinein angeschaut habe. Nach vorne haben dort den Brandherd entdeckt, sind dann eigentlich wieder zurück, wie dort keine Person aufgefunden worden ist und sind dann quasi auf die ganz gegenüberliegende Seite vom Eingang und dort war der weitest entfernteste Punkt vom Eingang eigentlich das Damen-WC. Und also wie dort die Türe geöffnet worden ist, dort war schon das Thema, dass sie die Türe nicht vollwertig öffnen haben können, weil Personen in diesem hinteren Bereich schon bewusstlos gelegen sind. Ja.
Das ganze Gespräch hört ihr in der 64. Blaulichthelden-Podcast-Episode. Wir springen in das Jahr 2016. Da sind die Einsatzkräfte in Berlin zu einem Terroranschlag alarmiert worden. Ausgerechnet am Weihnachtsmarkt. Seitdem sind an vielen großen Weihnachtsmärkten in ganz Europa entsprechende Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden. Bevor wir unseren ersten Punsch bekommen, passieren wir jetzt große Poller am Eingang. Vor wenigen Wochen haben wir dazu ein Interview mit der Berliner Feuerwehr veröffentlicht, aber niemand hätte gedacht, dass dieses Thema so schnell wieder so aktuell wird. Dr. Rolf Erbe von der Berliner Feuerwehr spricht über einen Dezemberabend, den niemand vergisst.
Hier ist ein LKW über den Weihnachtsmarkt gefahren. Es wurde uns gemeldet als Verkehrsunfall. Es wurde auch bei der Polizei ein Verkehrsunfall gemeldet. Es gab aber auch schon Anrufer, die sagten, vielleicht ist es ein Anschlag. Und es gibt immer wieder Besserwissern, die dann sagen, ein LKW und Weihnachtsmarkt, das ist doch ein Anschlag. Und was ist die richtige Einsatztaktik? Da fährt man gar nicht hin. Das können wir nicht machen. Wir können nicht sagen, nur weil wir irgendwelche Anhaltspunkte haben, wir fahren nicht hin. Da sind wir schon fast bei der Zusammenfassung. Da kommen wir aber nochmal drauf, wie man bei sowas eben umgehen muss. Und nicht nur in Berlin, sondern grundsätzlich. Also der LKW ist leider bei dem Weihnachtsmarkt gefahren. Das hatte sich bestätigt. Es gab die entsprechenden Anrufe dazu. Und es wurde dann ausgelöst, ein Stichwort, Verkehrsunfall und Massenanfall an Verletzten. Das waren die ersten Alarmierungen. Und was machen wir als Feuerwehr an jeder Einsatzstelle? Wir gucken nach Gefahren. Das machen wir immer. Unabhängig vom Anschlag, von irgendwelchen bösen Menschen, die da sind. Immer. Und hier gab es eine Kommunikation zwischen dem ersten Zugführer, zwischen dem später Einsatzleiter in jeder Ebene, immer mit der Polizei, immer die gleiche Frage und immer wieder bestätigt. Gibt es hier einen Täter, also einen Fahrer, einen bösen Menschen? Nein, den gibt's nicht. Der ist flüchtig. Punkt 2. Geht von diesem LKW eine Gefahr aus? Nein, nach dem ersten Anschein geht keine Gefahr von diesem LKW aus. Was hat man nämlich gemacht? Man hat mal auf die Ladung geguckt. Das macht die Feuerwehr immer, macht die Polizei auch. Also nach dem ersten Anschein keine Gefahren. Deswegen ist das abgearbeitet worden wie ein Massenanfall am Verletzten. Und man geht davon aus, dass die, ja jetzt sage ich selber, zwar Sicherheit, ja, aber die Unsicherheit ist nicht gegeben. Also das heißt, wir sind da tätig geworden.
Wir haben diese Folge mit Silvester begonnen. Jetzt waren wir in der Weihnachtszeit. Nach Weihnachten kommt der Dreikönigstag. Und in der Welt der Feuerwehr gibt es für jeden Feiertag irgendwo eine passende Geschichte. Dieses Mal ist es die Nacht hinein in den Dreikönigstag. Eine Frau wacht auf. In Kirchberg in Tirol. In einem Hotelzimmer. Es ist mitten in der Skisaison. Sie wacht auf wegen beißendem Brandgeruch. Das ganze Stiegenhaus ist bereits verraucht. Sie wählt den Feuerwehrnotruf 122 und sie weckt das ganze Hotel auf. In dieser Nacht fährt alles, was Räder und Blaulicht hat, zu diesem Hotel in Kirchberg in Tirol. Und als Christoph Schipflinger als Feuerwehreinsatzleiter beim Hotel eintrifft, stehen Dutzende Gäste schon auf ihren Balkonen.
Ja, wir haben da ein massives Brandgeschehen gehabt in einem Hotelgebäude, Beherbergungsbetrieb. Und zahlreiche Personen schreien auf den Balkonen. Wir haben da eine sogenannte Rauchgasdurchzündung gehabt. Und da wurde der Atemschutztrupp kurzzeitig mit 700 bis 1000 Grad Celsius beaufschlagt.
Ja, unglaublich.
Das Gebäude ist teilweise viergeschossig gewesen. Das war natürlich nicht so einfach. Du kannst da mit der Drehleiter nicht rund ums Haus fahren, sondern du musst einfach wirklich auf die konventionellen Leitern einfach zurückgreifen. Ein paar Leute haben natürlich auch ihre Habseligkeiten runtergeworfen. Gell? Wir haben einfach so in Angst ist und in Panik ist. Gell? Man schaut natürlich, dass man das Wichtigste zusammenpackt und dann haben sie die Koffer runtergeschmissen. Gell? Man muss sich das vorstellen, wenn du nichts anhast, du hast nichts mit, gell? Du hast keine Dokumente mit, du hast deine Geldtaschen nicht mit, du hast dein Telefon nicht mit, das liegt alles irgendwo auf dem Nachtkastel.
Ja, das waren dramatische Stunden in Kirchberg in Tirol. Wie man Dutzende Menschen, teils im Pyjama, im Winter bei Schnee evakuiert, das hört ihr in der 55. Episode. Heuer hatten wir im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden auch eine Premiere. Ein Auslandsspecial mit Simultanübersetzung. Weil diese Bilder sind um die Welt gegangen. Wer in Schweden oder in ganz Skandinavien Spaß haben möchte, der fährt in den Freizeitpark Liseberg in Göteborg in Schweden. Das ist einer der größten Freizeitparks auf diesem Planeten und er sollte noch größer werden. Erweitert um einen Wasserpark, den Wasserpark Oceana, im Wert von 110 Millionen Euro. Und der Wasserpark war so gut wie fertig. Die Swimmingpools waren sogar schon mit Wasser befüllt. Aber dann erleben wir, wie Chlortanks in Kombination mit Bauarbeiten reagieren können. Im Außenbereich befindet sich eine riesige grüne Wasserrutsche und plötzlich fliegt diese Wasserrutsche wortwörtlich in die Luft. Eine Explosion, ein Feuerball und die Feuerwehr rückt aus. Per Nykvist ist Bereitschaftsoffizier für die Region Göteborg-West.
Es war ein dramatischer Start mit einer ordentlichen Explosion, wie man auf den Fotos sieht, in den ersten Minuten. Die ersten Einsatzkräfte vor Ort mussten sich daher aus Sicherheitsgründen recht früh zurückziehen. Gleichzeitig mussten sie aber sich vergewissern, ob es noch Personen in Notlage innerhalb des Gebäudes gab. Und genau das war für die Einsatzkräfte eine schwierige Situation, sowohl in professioneller als auch in mentaler Hinsicht damit umzugehen. Also der Rückzug und die damit verbundene neue Vorgehensweise aufgrund und nach der Explosion.
Welche Arten von Robotern sind da zum Einsatz gekommen? Sind das robotisierte Einsatzfahrzeuge, Einsatzfahrzeuge, die autonom handeln und auf die Suche nach Vermissten gehen, oder sind das ferngesteuerte Fahrzeuge, zum Beispiel Drohnen?
Nein, das sind mehr so diese UAVs, so Unmanned Aerial Vehicles, eine Art unbemannte Luftfahrzeuge, kleine Drohnen, wie wir sie haben. Und auch draußen einsetzen. Und ich glaube, das war sogar das erste Mal, dass wir sie im Inneren eines Gebäudes eingesetzt haben. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war eine Drohne der Polizei, die da zum Einsatz kam, weil wir ja überhaupt keine Erfahrung damit hatten. Eines unserer größeren Projekte ist jetzt solche UAVs oder Feuerroboter, wenn Sie es so nennen wollen, anzuschaffen, eben für solchartige Gebäudekonstruktionen. Wir hätten das jetzt schon gerne gehabt, um so unsere Leute nicht einer Gefahr auszusetzen, indem wir sie ins Gebäude hineinschicken. Bei Bränden von solchen Dimensionen, wenn die Gefahr besteht, dass Gebäudeteile herunterfallen, ist das Risiko schon sehr real, dass jemand von unseren Einsatzkräften verletzt wird. Das wäre unser nächster Schritt als große Feuerwehrorganisation.
Die Bilder von diesem Einsatz sind so eindrucksvoll, wir haben sie sogar extra für Blaulichthelden von einer schwedischen Presseagentur gekauft. Also gerne anschauen unter blaulichthelden.at/folge-60. Per Nyquist aus Göteborg spricht in dieser Folge ja auch über UAVs, Unmanned Aerial Vehicles, Drohnen und Robotik. Die sind mittlerweile auch bei uns in Österreich und auch in Deutschland angekommen. Übrigens auch im Einsatz in Feldkirch in Vorarlberg. Da ist das Altstoffsammelzentrum in Vollbrand gestanden. Dominik Leimecker ist sowohl Sicherheitsfachkraft im Altstoffsammelzentrum Feldkirch als auch Kommandant der Ortsfeuerwehr Feldkirch-Giesingen, damit natürlich Einsatzleiter. Ja, und welcher besondere Fuhrpark da im Einsatz war, das hört ihr in Folge 58.
Ganz wichtig, es waren zwei ferngesteuerte Löschunterstützungsfahrzeuge im Einsatz, die einfach in Gefahrenbereichen eingesetzt werden können, wo die normalen Feuerwehrmänner und Frauen nicht mehr eingesetzt werden sollten. Das war einmal das LUV 60 der Feuerwehr Rankweil. Das ist ein Löschunterstützungsfahrzeug. Das ist die Schneekanone mit Raupenfahrwerk. Und einmal war es ein kleiner Löschroboter, das war der Firecrabber der Feuerwehr Götzis. Sowohl das LUV 60 als auch der Firecrabber, die werden von einem Atemschutztrupp oder von einem Feuerwehrmann bedient. Die werden in Position gebracht, die haben eine abgesetzte Fernsteuerung, eine Funkfernsteuerung und können natürlich mit diesem Fahrzeug vorfahren und wurden dort eingesetzt, wo Gebäudewände umzustürzen drohten. Das ist schon auch passiert, gleich zu Beginn des Einsatzes war für mich ziemlich schnell klar, das Gebäude ist verloren. Es wird irgendwann zu einem Einsturz kommen. Die Konstruktion hatte nicht mehr viel hergegeben. Es ist dann auch ziemlich schnell zum Deckeneinsturz gekommen. Und kurze Zeit drauf sind sämtliche Außenwände eigentlich nach außen geklappt. Und wenn man jetzt bedenkt, dass das Gebäude eine Höhe von fast 9 Meter hatte, die benötigen einiges an Platz ringsherum. Da hat es dann ordentlich gekracht rund um das Gebäude.
In der Steiermark im Bezirk Liezen, da liegt der Ort Wildalpen. Und wie der Ort zu seinem Namen kommt, das wissen wir spätestens seit Ostern. Hier bricht nämlich der größte Waldbrand in der Geschichte der Steiermark aus. Abschnittsbrandinspektor Christian Danner.
Da hat der Wind einen Baum in die Lichtleitung reingeschmissen und durch das hat es einen Funkenflug gegeben und die ganze Böschung, das hohe, dürre Futter hat da zum Brennen begonnen und durch den starken Wind ist das explodiert, das ist direkt gesprungen, das Feuer. Das ist nicht, hat nicht an einem Punkt brennt, sondern ist alle weitergesprungen. Und das Problem, was wir gehabt haben, wir war, haben die Salze inzwischen gehabt. Also wir haben nicht gleich mit Bodentruppen, mit Mannschaft zu diesen Flächen vorrücken können. Unsere Thematik, wir kommen dort drüber, wir haben da ein Raftingboot organisiert. Und was das ganze Schlechte, Schlimme war, wir haben eine ganz, eine starke Rauchentwicklung gehabt. Also man hat fast nichts gesehen, weil der Wind so reingefahren ist, dass so eine starke Rauchentwicklung war, dass wir am Anfang sogar mit schweren Oppenschutz gearbeitet haben. Im Ganzen waren in der Luft über die 21 Tage waren 51 Hubschrauber in der Luft und wir haben 1.864.000 Liter Wasser am Berg aufgeflogen. Mhm. Mhm. Also wir haben Abwürfe gehabt, wir haben 2.300 Abwürfe gehabt, 1,8 Millionen Liter Wasser am Berg aufgeflogen.
In der Steiermark sind übrigens erst kürzlich Drohnenstützpunkte gegründet worden. Einer davon ist der Drohnenstützpunkt Zauchen. Und das war, man kann schon sagen, die erste große Feuertaufe. Hauptbrandinspektor Martin Eder ist der Kommandant der Feuerwehr Zauchen und Bereichsdrohnenbeauftragter in Liezen.
Es war da unten so, dass wir alle geschaut haben, dass wir um 6 in der Früh in der Luft sind, bevor die ganzen Hubschrauber kommen, mit den Einsatzleuten alles durchschauen. Oft hat man in der Früh, wenn die Umgebung kalt war, hast du die Glutnester super gefunden. Auch die, was härter sind wie die anderen, das hast super detektieren können, das hat passt. Aber wenn wir am Nachmittag geflogen sind, bei so Temperaturen, da ist es oft ganz schwierig gewesen, dass du Stein, aufgeheizte Steinplatten und Stein von Glutnester unterscheidest. Das funktioniert oft nicht mehr richtig gut am Nachmittag. Vormittag oder ganz in der Früh, wenn die Umgebung kalt ist, super. Aber umso wärmer das die Umgebung wird, umso schwieriger wird es, dass du ehrlich die Glutnester findest und auch richtig findest.
Alles über den größten Waldbrand in der Geschichte der Steiermark hört ihr in einer Doppelfolge, Folge 66 und 67. Und bei Blaulichthelden waren heuer auch einige Branchenexperten zu Gast. Wer zum Beispiel mehr über das Thema Drohnen bei der Feuerwehr erfahren möchte, speziell Einsatzleitung aus der Luft, da kann ich Folge 65 empfehlen. Da spricht Christian Reisel, Geschäftsführer von Magirus Lohr. In der 61. Folge geht es darum, wie wir Chemie- und Gasunfälle verhindern können. Vision Zero ist das Schlagwort. Darüber spricht Michael Karner von Träger Österreich. Und wir schauen uns auch das Thema Akkutechnik bei der Feuerwehr ganz genau an. Ganz speziell, was ist denn eigentlich Mythos und was ist Fakt, wenn es um Akkus geht? Darüber sprechen Leon Christandl und Jürgen Schleinzer von Makita Österreich. Also hier bei Blaulichthelden, da sprechen wir über die größten, spektakulärsten Einsätze. Wir sprechen über Know-how und auch über die Themen, die uns alle betreffen. Im Einsatzdienst, aber genauso als Privatperson, Themen, die vielleicht auch noch ein bisschen tabu sind. Zum Beispiel Tod und Trauer. Das ist eines der spannendsten Interviews, nicht nur hier bei Blaulichthelden, sondern eines der spannendsten Gespräche, das ich jemals geführt habe. Mit Dr. Martin Brein. Er ist Notfallpsychologe, er ist Thanatologe, also Experte punkto Tod. Er ist ehemaliger Rettungssanitäter und Bestatter.
Bei Menschen, die gerade einen Todesfall im Familienkreis haben oder der hat gerade einen Unfall verursacht und steht an dieser Unfallstelle und sieht da die zwei überschlagenen Autos und Leute, die da liegen, dann passiert im Gehirn Folgendes, dass dieses limbische System auf Hochalarm fährt. Ja? Also diese Emotionen fahren hoch, die Angst fährt hoch, die Hilflosigkeit, das vegetative Nervensystem fährt hoch, das ist ein Ausnahmezustand. Aber sie können momentan nicht fliehen und nicht kämpfen. Also das Gehirn wird sozusagen in die Zange genommen. Ich kann nicht fliehen und nicht kämpfen, ich komme nicht aus. Ich bin im Auto eingeklemmt, glaube ich stirb. Mein Sohn liegt da gerade tot an der Unfallstelle und so weiter. Ne? So ist dieselbe Situation. Und durch dieses Gehirn in die Zange genommen werden, kann es sein, dass die Menschen dissoziieren. Nicht dissoziieren heißt, dass die Psyche zur Furchtbarkeit auf Distanz geht. Und das zeigt sich unter anderem in irgendwelche Verhaltensweisen der Leute draußen. Viele Einsatzkräfte kennen das selber aus dem Einsatz vielleicht sogar, dass sie sagen, ja, da waren wir an dieser Unfallstelle und wie wir da draußen gestanden sind, auf der Straße oder auf der Autobahn da herumgeschnitten haben, habe ich teilweise den Eindruck gehabt, als war das Ganze wie ein Film, als war das Ganze nicht real. Und Betroffene vor Ort, wenn da jetzt auf der Unfallstelle rumrennt, die sind oft sozusagen dissoziiert. Und dieses Dissoziieren hat dann die Funktion, dass die Leute zur Furchtbarkeit, die Psyche zur Furchtbarkeit einerseits auf Distanz geht. Das kann dann passieren, das haben wir beim Roten Kreuz oft erlebt. Wir wiederbeleben da einen Familienvater, der stirbt, wir können ihn nicht mehr retten, die Notarztkräfte und wir. Und dann sitzt die Frau vom Hinterbliebenen da, weint und weint. Ja, die reagiert so, dass sie überflutet wird von den Emotionen. Und der Sohn steht da und sagt, Mama, ich muss dich zusammenreißen. Mama, das hätte der Papa nicht wollen. Mama, müssen wir stark sein. Mama, da darf uns jetzt nicht hängen lassen. Und das ist eine Reaktion, die uns irritiert. Aber wir sehen bei dieser Reaktion, die Psyche geht zu dieser Furchtbarkeit durch diese Reaktion auf Distanz. Er hat sozusagen in diesem Reagieren Oberwasser. Und was die Betroffenen auch erleben in dieser Situation, ist neben dem Schmerz und dem Überflutetwerden von diesem zu viel an allem, ist auch oft das Erleben von Hilflosigkeit. Und was ist ein Gegenmittel zur Hilflosigkeit? Handlungsfähigkeit. Und das kann da passieren, dass Betroffene vielleicht auf der Unfallstelle aneinander rennen und dort mit der Rückseite vom Eiskratzer, weil da ist ein Bordwisch drauf, besser dort ein Splitter zusammenkehren an der Unfallstelle. Oder rennt herum und schaftelt irgendwas um und um. Ja? Fuchtelt irgendwas herum und es müsste da was tun. Mhm. Also, was ich sagen will, wenn wir ein bisschen verstehen, was im Gehirn ausspielt, dann verstehen wir viele Reaktions- und Verhaltensweisen und wir verstehen dann auch, dass diese Reaktions- und Verhaltensweisen einen Sinn haben, weil das alles sonst zu viel war. Weil das Gehirn sonst, könnte man sagen, dekompensieren hat. Das Gehirn muss sich da in diesem Ausnahmezustand rausbringen. Irgendwie. Es kann passieren, dass die Polizei die Todesnachricht überbringt, dass der Sohn beim Unfall gestorben ist und der Vater hört das, steht auf, geht raus, statt den Rosenmäher und der Rosenbahn. Dann soll er. Momentan. Ja? Er muss was in Handlung aufhören. Oder, was für Einsatzkräfte wichtig ist, auch extrem wichtig, was reduziert nur Hilflosigkeit. Nicht? Leute sieht, der sitzt vielleicht im Auto eingeklemmt drinnen, das Gehirn ist komplett in der Zange, er kann nicht fliehen und nicht kämpfen, ist ein extrem stressreiches Ereignis, wie wir gesagt haben. Was auch Hilflosigkeit reduziert, ist Information. Ne? Information. Wenn da die Feuerwehrleute hingehen zu denen, sagen, hey, wie hast du? Ich halt Martin so und so. Du, wir tun jetzt das und das. Jetzt tun wir das. Jetzt hörst du dann das. Jetzt wird es dann ein bisschen laut. Das kracht jetzt, da brauchst du nichts denken, weil das ist das und das. Jetzt kommt dann die Notärztin, das und das und das. Diese Informationen reduzieren extrem Hilflosigkeit.
Was spielt sich eigentlich in unserem Gehirn ab? Was passiert im limbischen System, wenn wir Extremsituationen ausgesetzt sind? Das erklärt uns Dr. Martin Brein in der 68. Folge. Obwohl das ein ernstes Thema ist, gibt es überraschend viel zu lachen in seinem Letzte-Hilfe-Kurs. Nichts zu lachen gibt es, wenn ein Brandeinsatz in einem Krankenhaus alarmiert wird. Welchen Angriffsweg wählt ein Atemschutztrupp, wenn Feuer in einem Patientenzimmer ausbricht? Wie rettet man über 90 Personen aus einem Krankenhaus, zum Teil Bettlägerige? Markus Groll ist Einsatzleiter und Kommandant der Betriebsfeuerwehr Landesklinikum Mödling und Werner Hauser ist Kommandant der Feuerwehr Mödling. Sie sind zu Gast bei Blaulichthelden und sprechen über den Brandeinsatz im Krankenhaus Mödling. Leider sind dort gleich mehrere Todesopfer zu beklagen. Der erste Atemschutztrupp berichtet an Werner Hauser,
dass es das Zimmer also nur mehr unter Atemschutz zu betreten ist, beziehungsweise im Endeffekt war es dann schon der ganze Brandabschnitt, der nur mehr unter Atemschutz zu erreichen war. Und es war nicht ganz zu 100% gewiss, wie viele Personen da wirklich jetzt auch drinnen waren. Es ist halt wie bei jedem Zimmerbrand, man muss sich natürlich auch orientieren. Der Atemschutztrupp geht da strukturiert vor, durchsucht das Zimmer und bringt eine Person nach dem anderen heraus. Und man ist dann einfach hergegangen, hat die Betten genommen und hat die Betten herausgebracht.
Aber es hat wirklich reibungslos funktioniert, dass eben das Pflegepersonal, Ärzte sowie Krankenträger dementsprechend unterstützt haben und das Ganze übernommen haben. Das heißt, aus dem Gefahrenbereich haben die freiwilligen Feuerwehren die Patienten gebracht und haben das dementsprechend dem Pflegepersonal übergeben, was in weiterer Folge in den anderen Pavillon situiert haben.
Diese Folge ist wirklich hörenswert, auch für Menschen, die nicht im Einsatzdienst sind, weil so viele Probleme auftauchen, Probleme, an die man eigentlich gar nicht denkt. Zum Beispiel, ja, die Betten können zwar rollen, aber wie rollt man ein schweres Krankenbett mit einem Patienten durch einen Gang voller Schlauchleitungen? Folge 53, ganz große Hörempfehlung. Was jetzt kommt, ist nicht ein einziger Einsatz. Ihr ahnt es wahrscheinlich, es ist eine ganze Flut an Einsätzen, weil es war eine der größten Naturkatastrophen, die Österreich jemals erlebt hat. Das Jahrhunderthochwasser 2024. Noch heute sind viele Familien immer noch von den Nachwirkungen betroffen. Und da kommen auch die Erinnerungen aus 2002 hoch. Das letzte ganz große Jahrhunderthochwasser, das wir in Österreich hatten. Damals war ein Gebiet ganz besonders stark betroffen, die Donau entlang, die Wachau, auch die Gegend rund um Krems. Und Feuerwehrkommandant in Krems ist Gerhard Urschler. Seine Gegend, sein Einsatzgebiet ist auch bei Touristen sehr beliebt. Und wir haben mit ihm gesprochen, wie er das Jahrhunderthochwasser 2024 im Vergleich zu damals erlebt hat.
Ich wusste einen Rollstuhlfahrer, der dort im Uferbereich sich verirrt hat, dann in letzter Sekunde retten. Der ist dort hineingestürzt und seinen Rollstuhl haben wir bis heute nicht gefunden. Es fällt dann eher schön in den Bereich Skurril hinein. Am dritten Tag haben wir dann einen Kajakfahrer gefilmt, der geglaubt hat, er muss da seine ungelenken Paddelversuche auf der hochwasserführenden Krems ausüben. Dem ist nicht bewusst, in welcher Gefahr er schwebt. Ja. Da drinnen sind ganze Baumstämme herum. Wir haben zig Verklausungen beseitigt. Ein so ein Baumstamm und wir hätten den auch nicht mehr gefunden. Den Baucontainer, den die Baumstämme geholt haben, von dem ist nämlich auch nichts übergeblieben. Da grübelt man dann schon noch, wo hört Selbstverantwortung auf?
Das ist eines von über 100 Telefonaten, das wir nach dem Jahrhunderthochwasser 2024 geführt haben. Es ist einfach so unglaublich viel passiert, dass das nicht in ein einziges Interview hineinpasst. Es ist eine große Reportage in einer Doppelfolge. Über 80.000 Einsatzkräfte, davon alleine 55.000 Feuerwehrleute, über 5.000 Einsatzfahrzeuge, Katastrophenhilfsdienste aus dem ganzen Land und auch aus dem Ausland, zu Gast in Niederösterreich, Dammbrüche, Evakuierungen, Pumparbeiten. Viele Feuerwehrleute waren privat natürlich mit ihren eigenen Häusern und ihren eigenen Familien betroffen, aber sogar Feuerwehrhäuser selbst wurden geflutet. Besonders schlimm erwischt hat es Judenau. Feuerwehrkommandant Georg Hagel erzählt seine Erlebnisse im Podcast.
Der schlimmste Moment für mich war dann der, als es darum ging zu entscheiden, bleibt die Einsatzleitung vor Ort im Feuerwehrhaus in Judenau oder gehen wir weg, weil es einfach zu gefährlich wird oder weil auch das Feuerwehrhaus in Gefahr ist. Und als wir dann die Entscheidung getroffen haben, das Feuerwehrhaus zu verlassen, hat es sehr flott gehen müssen. Und für mich der schlimmste Moment war, als ich dann als Kommandant im eigenen Feuerwehrhaus stehe, weiß, ich mache jetzt als Letzter die Tür zu und es wird das Hochwasser kommen und alles, was wir über Jahrzehnte geschaffen haben, wird mit einem Schlag kaputt sein. Und ich bin dann gegangen, habe die Tür zugemacht und wie ich dann eine Stunde, zwei Stunden später das Ausmaß gesehen habe, wie viel das Feuerwehr überflutet wurde, es waren rund 30 bis 40 Zentimeter, wo im Fahrzeughalle, Mannschaftsräume, alles überflutet war, habe ich gewusst, okay, das Feuerwehrhaus ist kaputt, aber wir werden es schaffen. 2025 wird die Frau Judenau 150 Jahre alt und bei dem Festakt muss alles fertig sein. Das werden wir schaffen und das ist das Ziel.
In diesen wenigen Tagen wird der Feuerwehrnotruf über 18.000 Mal gewählt. Es gibt ein ganz spezielles Bild, das war auf vielen Titelseiten und es ist auch am Podcast-Cover unserer 72. Folge. Eine Straße wird zum Fluss und mittendrin ein Pkw. Auch ein Feuerwehrauto und ein Funkwagen der Polizei werden von den Fluten eingeschlossen. Darüber kreist ein Blackhawk-Hubschrauber des Bundesheeres. Ich habe mit Christian Fuchs telefoniert. Er hat sich mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgurt ausgerüstet und gemeinsam mit seinen Kameraden hat er eine Frau aus dem Auto gerettet.
Sie hat irgendwas bei sich gehabt. Das ist jetzt ein Kleinkind oder das hat sie dann rausgestellt, es war ein kleiner Hund, den sie im Arm gehalten hat. Wir haben dann mit einer Rettungsleine, ich habe mich ausgerüstet mit einem 5-Punkt-Sicherheitsgeschirr, einer Rettungsleine und einer Rettungsweste. Habe noch zusätzlich eine weitere Rettungsweste genommen in die Hand und bin dann zu ihr marschiert. Das hat aber dann nicht funktioniert, weil dann wieder die Strömung doch wirklich gestiegen ist. Strömung ist mehr geworden und der Wasserstand ist gestiegen. Es hat dann geheißen, es kommt der Hubschrauber, es kommt die Wasserrettung.
Wie der Rettungseinsatz weitergeht, das hört ihr in der 72. Episode. Der flächenmäßig am stärksten betroffene Ort beim Jahrhunderthochwasser 2024 war Rust im Bezirk Tulln in Niederösterreich. Ferdinand Donaubaum ist Feuerwehrkommandant in Rust.
Ich war noch zu Hause, habe nicht raus können, weil das Wasser so hoch war. Bin über meinen Zaungeländer zu ihm reingestiegen und dann sind wir mit einem von den größten Traktoren in Rust auf den einzigen Fleck in Rust gefahren, wo es trocken war. Und da haben wir dann mal die erste Einsatzleitung aufgebaut.
Die Feuerwehr Rust hat dann die ganze Nacht tausende Sandsäcke befüllt, auch mit der zivilen Bevölkerung gemeinsam. Das Schicksal hat dann aber ganz besonders hart zugeschlagen. Es ist das passiert, was sich kein Feuerwehrmann und keine Feuerwehrfrau vorstellen traut.
Und dann haben wir um 2.05 Uhr dann eine Blaulicht-SMS bekommen, Person in Notlage, 1 bis 2 Personen, in Notlage, Person im Keller unter Wasser. Wir haben ziemlich gleich, ohne dass wir geschaut haben, auf die Adresse haben wir geahnt, dass das vielleicht unseren Kameraden treffen kann, weil der mir ein paar Minuten vorher gesagt, seine Frau hat angerufen, sie haben keinen Strom zu Hause, wahrscheinlich ist das Grundwasser schon im Keller und da ist die Tiefkühltruhe und da ist drunten gestanden. Und er sagt noch zu mir, ob er nachher noch mal kommen soll, weil er schaut jetzt kurz heim, dass er wieder einen Strom hat und er kann dann eh weiterarbeiten. Also er war 75 und ich habe zu ihm gesagt gehabt, Franz, bitte bleib zu Hause bei deiner Frau, riech zu Hause alles. Es ist eh schon fast 2 Uhr in der Früh, mach das fertig und roste aus, weil morgen brauchen wir das sicher auch noch. Also das waren meine letzten Worte an ihm. Und ja, dann haben wir halt ein paar Minuten später ihm vorgefunden. Also es ist sicher nicht leicht für eine Feuerwehr, wenn du deinen eigenen Kameraden dann bergen musst. Und ja, wir haben dann noch 40 Minuten um sein Leben gekämpft und leider den Kampf verloren.
Ja, das sind Eindrücke, wenn man dann nämlich als Nicht-Feuerwehrmann, aber trotzdem als einer, der mittendrin ist, in die Gesichter der Kameraden schaut, das ist herzzerreißend. Ja, da möchte man am liebsten, ich weiß nicht was, sagen, tun, aber man kann nicht. Ja, aber umso erstaunlicher und eigentlich sensationeller ist, wie die Kameraden dann weitergetan haben. Ja, trotz dieser emotionalen Ausnahmesituation. Einer der ihren, einer der unseren ist verstorben. Trotzdem haben sie alle Kraft aufgewendet und alles gegeben, um gegen das Hochwasser zu kämpfen. Und das war wirklich ein Kampf, weil es sind dann die Sandsäcke, die vom Kameraden, der verstorben ist, selbst noch mitgefüllt wurden, sind dann auf den Dämmen aufgebracht worden. Ja, auch überlegt, wo und wie, mit welcher Strategie dahinter. Ja, nämlich das Ziel, wie der Ferdi gesagt hat, den alten Bärschling-Verlauf zu schützen, dass da möglichst wenig Wasser hineinkommt. Die sind angebracht worden, aufgebracht worden, diese Sandsäcke. Und das haben alles die Kameraden gemacht, die kurz zuvor noch den Altkommandanten bergen mussten und sich eigentlich von ihm verabschieden mussten. Ja, also so eine Ausnahmesituation, die kann man eigentlich nicht beschreiben. Und ich glaube, die ist auch für Außenstehende sehr schwer vorstellbar.
Bürgermeister Bernhard Heinl hört ihr da. In dieser Folge betont er zusammen mit dem Feuerwehrkommandanten bei allem, was passiert ist in Rust, auch diesen starken Zusammenhalt in der Gemeinde. Die Dankbarkeit für überregionale Hilfe. Und die war besonders bei der Evakuierung nötig.
Also die Evakuierung von Rust, die ist allen nahegegangen, auch mir. Erstens einmal die Entscheidung zu treffen, zu evakuieren. Und dann zweitens die Leute konfrontiert mit dem Gedanken, was wird sein, wenn ich wieder zurückkomme? Wie sieht mein Haus aus? Ist es zerstört? Welche Schäden sind da? Und umso wichtiger und schöner war es, dass trotz der Evakuierung 4 Feuerwehrleute vor Ort geblieben sind, die Stellung gehalten haben und dann in eine neu angelegte WhatsApp-Gruppe Fotos geschickt haben von der Situation vor Ort. Das hat viele Menschen, die evakuiert waren, beruhigt und ihnen doch ein wenig Sicherheit in dieser schweren Zeit gegeben.
Bei der Evakuierung im Einsatz war sogar ein Sonderfahrzeug der Flughafen Feuerwehr Wien. Christian Linzbichler ist einer der beiden Sonderfahrer und er erzählt im Podcast, warum dieses Fahrzeug bei Evakuierungen so wertvoll ist.
Ja, der Hägglunds ist ein Amphibienfahrzeug, was an und für sich entwickelt worden ist für die schwedische Armee. Da kommt das Ganze her. Das Amphibienfahrzeug besteht aus einem Vorder- und einem Hinterwagen, der auf Gummiketten unterwegs ist. Die Gummiketten sind jeweils vom Vorder- und Hinterwagen sind angetrieben. Und man kann sich das vorstellen, das funktioniert wie ein Radlader. Also es ist nicht wie ein Panzer gesteuert, dass ich eine Kette bremse oder beschleunige, damit ich um die Kurve fahre, sondern ich brauche den Vorder- und den Hinterwagen. Wenn sich die gegeneinander verschränken, so fahren wir dann um die Kurve. Also deswegen prinzipiell wie ein Radlader funktioniert das Ganze. Ist entwickelt worden in Schweden, haben sie gesagt, sie brauchen es fürs schwedische Terrain. Das heißt, es muss fahren am Schnee, es muss fahren auf der Straße, im schwierigen Gelände, es muss steigfähig sein und es muss schwimmfähig sein und auch bei jeder Temperatur zu betreiben sein. Und sie sind ausgegangen von minus 40 Grad, muss das Ganze funktionieren.
Hier beim Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden kann ja jeder und jede Fragen einschicken. Und diese Fragen aus der Community, die stellen wir dann unseren Gästen. Bei dieser Folge ist eine Frage ganz besonders häufig gekommen. Wie findet denn ein Sonderfahrzeug der Flughafenfeuerwehr den Weg nach Rust? Wie wird es überhaupt alarmiert und warum?
Es gibt dann einfach keine Möglichkeit der Zufahrt. Also das war nämlich im Ort Rust und das war für uns, wir haben gewusst, das ist jetzt die letzte Möglichkeit, dass wir da reinkommen. Weil in dem Moment ist das Wasser gestiegen und die Strömung stärker geworden und auch dann hätten auch wir nicht mehr fahren können. Und irgendwann bricht auch der Hubschrauber ab, weil es einfach zu dunkel wird. Du siehst keine Straße mehr, du weißt nicht, wo du fahren kannst, du weißt nicht, Wie tief ist da? Du siehst keine Hindernisse. Neben dir ist direkt der Fluss, der reißende, wo du weißt, wenn du in den Fluss reinkommst, also der Hägeln ist zwar schwimmfähig, aber nicht mehr bei so einer Strömung. Also wenn wir jetzt im Wasser schwimmen, dann können wir uns mit 4 km/h fortbewegen. Die Strömung schaffen wir auch nicht mehr. Und speziell in der Ortschaft Einsiedl, das war unser erster Einsatz, haben wir ganz knapp neben dem Fluss in eine Straße rein müssen, damit wir zu dieser Siedlung kommen. Und man muss sich das vorstellen, aber dort war ja keine Straße mehr. Man hat nur den reißenden Fluss gesehen und über die Grundstücke sind die Wassermassen dann Richtung diesen Fluss. Also vor uns sind Glascontainer wie Spielzeug über die Straße geschwommen. In anderen Ortschaften haben es PKWs vor uns weggespült, ja, wie Spielzeuge. Und du bist einfach da drinnen mit dem Fahrzeug und weißt, okay, du bist jetzt gerade die letzte Option, aber auch irgendwann stoßt du an deine Grenzen. Die stehen in dem Moment nicht auf der Straße und sagen, darf ich mitfahren, sondern sie haben uns aus den Fenstern zugerufen, sie haben uns die Kinder gezeigt, damit sie die Nächsten sind, die wir evakuieren. Wir haben Leute von den Dächern runtergeholt. Wir haben einen Bewohner gehabt, der ist am Kabat gestanden mit seinem Hund. Der hat uns in der Nacht im Finsteren, aber nur von Weitem gesehen, dass uns wer SOS leuchtet mit der Taschenlampe. Man hat sich gleich erkannt und hat uns tatsächlich SOS geleuchtet und sich so aufmerksam gemacht auf sich.
Das ist eines von über 100 Telefonaten, das wir nach dem Jahrhunderthochwasser 2024 geführt haben. Das Ergebnis ist eine spannende Doppelfolge, eine Reportage quer durch viele Schauplätze und Einsatzorte in ganz Österreich. Folge 71 und 72. Ganz, ganz große Hörempfehlung. Und das Interview mit Bernhard Heinl und Ferdinand Donaubaum, das findet ihr in Folge 73. Zum Abschluss dieses Best-of-Specials wechseln wir noch einmal das Thema. Es geht in den Bezirk Baden, nach Oberwaltersdorf, zu Hauptbrandinspektor Gunter Totz. Er ist mit seiner Mannschaft zu einer eigentlich unfassbaren Herausforderung ausgerückt. Folge 69.
Die Feuerwehr Oberwaltersdorf ist alarmiert worden zu einer Menschenrettung aus einem Kanalschacht mit Wasser. Vor Ort haben wir festgestellt, dass ein Kanalarbeiter in ein circa 100 Meter langes Rohr gespült wurde und hinter ihm ein Kanaldichtkissen nach. Somit war die große Herausforderung, diese Person schnellstmöglich zu retten. Daraufhin haben wir natürlich sofort gehandelt. Ich habe sofort 4 Tauchpumpen in 4 Schächte in der Umgebung setzen lassen, dass wir mal das Wasser herauskriegen. Und dann war natürlich die nächste Aufgabe, wir müssen verhindern, dass Wasser nachfließt. Somit habe ich vom Schadstoffstützpunkt des Bezirk Baden sofort Kanaldichtkissen nachgefordert, die auch in kürzester Zeit da waren. Und die haben das auch in Stellung gebracht und gesetzt, dass da eben der Nachfluss des Schmutzwassers verhindert wurde und diese Pumparbeiten dann letztlich auch Erfolg gezeigt haben und das Wasser eben dort abgepumpt werden konnte.
Das klingt jetzt fast, als wäre der Einsatz vorbei. Aber irgendjemand muss letztendlich in den Kanal hinabsteigen und dort nach dem verunglückten Kanalarbeiter suchen. Und das ist ein Fall für die Spezialeinheiten für Einsätze unter Wasser. Und deshalb rückt der Tauchdienst des Niederösterreichischen Landesfeuerwehrverbandes an.
Dadurch, dass das natürlich ein Fäkalienkanal ist, hat man dort mit einer enormen Kontamination zu rechnen. Und somit ist letztlich auch nur eine Vollgesichtsmaske in Frage gekommen. Die haben die natürlich mitgehabt mit Sprechverbindung nach außen, also Hightech-Equipment. Und er hat sich dann letztlich nach unten begeben, hat dann in diesen Schacht, nicht nur in den Schacht, sondern auch in dieses Rohr hineingeschaut und hat dann zu aller Erstaunen eigentlich festgestellt, dass er bis zu dieser ersten Blase, bis zu diesem Kissen hinsieht, circa 20 Meter in dieses Rohr hinein, und dort war niemand.
Wie die Person letztendlich gefunden werden konnte, das hört ihr in der ganzen Folge 69. Schaut euch dazu gerne auch die Bilder an unter blaulichthelden.at/Folge-69. Da seht ihr, wie eng dieses Kanalrohr wirklich war. Es war nicht einmal genug Platz für die Pressluftflasche am Rücken. Der Einsatztaucher, den ihr auf den Bildern seht, das ist Richard Berger. Er hat diese Aufgabe übernommen. Ganz, ganz großen Respekt an die gesamte Mannschaft, an das gesamte Team. Jetzt an dieser Stelle, zum Abschluss der Folge, aber auch zum Abschluss des Podcast-Jahres, vielen Dank an alle Einsatzkräfte und ganz speziell vielen Dank an alle, die ihre Erlebnisse hier im Feuerwehr-Podcast Blaulichthelden erzählen. Vor allem auch, wenn es mal um heikle Situationen geht. Es ist nicht selbstverständlich, dass wir diese Geschichten so ausführlich mit so einer großen Community besprechen können. Aber gerade diese Geschichten sind so wertvoll, weil wir alle davon lernen können. Vielen Dank natürlich auch an euch, dass ihr Teil dieser Community seid, dass ihr Fragen einschickt, dass ihr Themenvorschläge einreicht, dass ihr die Folgen per WhatsApp teilt und dass ihr einfach so aktiv mit dabei seid. Im Jahr 2025, da geht es selbstverständlich weiter mit spannenden Folgen. Die ersten Themen, die sind jetzt schon in der Pipeline. Und ihr seht ja auch, wir posten aktuell immer öfters coole Videos und Bilder zu den Folgen auf Social Media. Folgt uns sehr gerne auf Facebook, auf Instagram und auch auf TikTok. Nächstes Jahr hören wir uns vielleicht nicht nur, sondern vielleicht sehen wir uns auch persönlich. Alle 2 Jahre findet die Retter in Wels statt. Das ist die österreichische Leitmesse für alle Einsatzorganisationen. Und im September 2025 ist es wieder soweit. Ich darf das Bühnenprogramm der Messe 3 Tage lang moderieren und ich freue mich, wenn ihr auch vorbeischaut. Gerne kurz bei der Bühne vorbeischauen, raufwinken, Hallo sagen. Ich freue mich, wenn wir da kurz ins Gespräch kommen. Hier im Podcast, da war ja das Thema Drohnen und Robotik immer wieder präsent, so hat auch die Retter einen Schwerpunkt. Erstmals gibt es die Fachtagung Katastrophenforschung trifft Einsatzpraxis. Also wir hören einander und wir sehen uns 2025. Ciao, Servus und gut werden.